Herzlich willkommen bei 12 Sterne, dem EU-Podcast der Europäischen Akademie in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Alexander Klenk, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt der Leiter der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen, Hans-Christoph Eichhorst. Guten Tag, Hans-Christoph.
Hallo.
Das Thema heute wird die These, das Urteil, Vorurteil über die Europäische Union sein, dass die Lobbyisten und natürlich auch die Lobbyistinnen die Europäische Union dominieren. Ich kann in dieser These viel Wahrheit erkennen. Wir werden in den nächsten 30 Minuten ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen. Und ich würde tatsächlich sagen, Hans-Christoph, die Lobbyisten dominieren die Europäische Union. Wenn wir uns, also gerade diejenigen Lobbyisten, die für Unternehmerverbände, für Unternehmen selbst lobbyieren, die sind da ganz groß mit dabei. Das zeigt sich ja dann durchaus an Berichten von Lobby Control zum Beispiel, die darlegen, dass zum Beispiel die Generaldirektion, die gemeinhin als Pendants zu deutschen Ministerien bezeichnet werden, dass zum Beispiel die Generaldirektion Klima und die Generaldirektion, die für Steuer- und Finanzpolitik zuständig ist, sich überwiegend, weit über 90%, mit Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen treffen und nicht mit solchen zum Beispiel aus der Zivilgesellschaft.
Dominieren ist schon wieder so ein Absolutheitswort. Und da, finde ich, muss man dann doch immer gleich einschränken. Nun ist Lobbyismus ja per se nichts Böses. Und Lobbyismus findet auch nicht nur in der Europäischen Union statt, sondern das beginnt schon auf kommunaler Ebene und setzt sich fort über Landes- und Bundesebene. Gehört also letztlich zum Politikbetrieb dazu. Die Frage ist ja immer nur, wie ist das ausgestaltet? Also Lobbyismus darf, finde ich, schon sein, weil Interessen auch eingebracht werden können müssen in die Findung der richtigen Lösung für Probleme, die sich der Gesamtgesellschaft stellen. Aber es kann nicht so sein, dass Lobbyisten wild machen können, was sie wollen. Und Lobbyismus darf auch niemals so sein, dass Politikverantwortliche in eine einseitige Willensabhängigkeit geraten. Das ist schon mal die erste Maxime.
Was natürlich in sich betrachtet unheimlich komplex ist, ne? Also wenn... Und das fordert natürlich auch Verantwortung von Politikerinnen und Politikern, sich eben nicht nur einseitig von Unternehmensinteressen beirren zu lassen. Das ist halt, die haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung. Ich meine, also große Energieunternehmen können schon äußern, warum sie gegen eine Novellierung bei Energiegesetzen sind, weil sie dann vielleicht Geld verlieren und in letzter Konsequenz auch Arbeitsplätze zum Beispiel. Aber ich wundere mich dann schon, dass da wirklich an maßgeblicher Stelle, und es sind ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, um die es geht, sondern Verwaltung. Also diejenigen, wir hatten das in einer anderen Folge, die Kommission erarbeitet Gesetzesentwürfe und trifft sich dann hauptsächlich mit Unternehmensleuten, mit Unternehmenslobbyisten. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Also es kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass diejenigen, die in der Vorbereitung und vor allem nachher in der Entscheidung einseitig in ihrer Willensfindung geprägt werden. Das darf nicht sein und das gehört auch nicht zu einem normalen gesamtgesellschaftlichen Politikzusammensein. Was aber schon geht, ist, glaube ich, dass Lobbyisten vorhanden sind und dann selbst zunächst mal mit einem Anspruch an sich selbst arbeiten, a, transparent zu sein und b, Grenzen nicht nur des guten Geschmacks, sondern auch des Gesetzes, nicht zu überschreiten. Du wirst sicherlich recht haben, wenn du sagst, sie gehen auch schon in der Vorbereitung von Gesetzesbeschlüssen an die erarbeitenden Beamten dran. Ja, das findet wahrscheinlich jeden Tag statt, das kann man ja nicht genau messen. Dazu ist es leider eben noch immer intransparent, zu intransparent. Aber das ist alles nichts Schlimmes, wenn nicht dadurch Abhängigkeiten entstehen. Das meinte ich mit gutem Geschmack und gar Gesetzeslage. Also wo Geldfluss im Spiel ist, ist allemal zu spät. Und auch da, wo Einseitigkeit entsteht, Abhängigkeit im Sinne von ich höre nur auf die eine Stimme und nicht auch auf andere, da ist es dann letztlich Schluss. Und zu dem an für sich nicht bösartigen Lobbyismus gehört auch, dass diejenigen, die Entscheidung vorbereiten müssen und die vor allen Dingen die Entscheidung treffen, letztlich auch so viel Personen mitbringen, dass sie nicht in Abhängigkeiten dabei geraten.
Ja, und da gibt es ja wirklich spannende Beispiele von Parlamentariern, die im Agrarausschuss sitzen, über unfassbare Mengen an Geld, Agrarsubventionen entscheiden und ein ganz, ganz großes Ohr, weil sie selbst ehemalige Landwirte sind, ein ganz, ganz großes Ohr beispielsweise an der Lobby der konventionellen Landwirtschaft haben.
Ja, aber stopp mal, da sind wir doch genau bei dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist doch dann nicht so sehr eine Frage der Lobbyisten, sondern eine Frage derjenigen, mit denen Lobbyisten zusammentreffen. Welche persönliche Qualität bringen die mit? Dein Beispiel sagt es ja gerade, die Anfälligen sind da nicht die Lobbyisten, die sind vielleicht die Nutznießer dann bei solch einem schlechten Verhalten. Die Anfälligen sind die, die Entscheidungen treffen. Die sind nämlich anfällig für schlechten Lobbyismus.
Ja, zweifelsohne. Und es ist ja auch tatsächlich nicht verboten, dass Leute sich für ihre Interessen einsetzen. Lobbyismus, du hast es ja schon gesagt, ist per se nichts Schlechtes oder nichts Böses. Es ist auch einfach per se nichts Verbotenes. Und man muss ja sagen, dass wir genau solche Sachen sagen können, wann, also mit wie vielen Personen, aus welchen Bereichen hat sich beispielsweise die Generaldirektion Steuern und die Generaldirektion Klima getroffen, dass es gibt ja bereits Transparenzrichtlinien, die solche Sachen offenlegen sollten zumindest. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass natürlich, also es weiterhin auf europäischer Ebene ein Problem ist, dass so Konzerne wie Tabak-, Energie- und Chemieunternehmen natürlich viel, viel mehr Ressourcen haben als beispielsweise Gewerkschaften oder Verbraucherschutzorganisationen, die ja auch Lobbyismus betreiben.
Also in Brüssel gibt es 15.000, rund gerechnet, 15.000 akkreditierte Lobbyisten. Das heißt, es gibt also eine Liste der Lobbyisten, die in Brüssel tätig sind. Diese werden halt vorstellig. Und die werden natürlich im Sinne derjenigen vorstellig, für die sie in Brüssel operieren. Und das sind dann zugegebenermaßen auch Verbände und sonstige Vereinigungen, die die ausreichenden finanziellen Ressourcen dafür haben. Aber das schließt zunächst mal nicht aus, dass auch andere sich dort akkreditieren lassen könnten. Zum Beispiel, wenn es um Fragen von Arbeitsrecht geht, gibt es Gewerkschaftsverbände, die durchaus finanzmäßig in der Lage wären und auch sind teilweise mit ausreichenden Möglichkeiten, Lobbyismus zu betreiben. Das ist immer die eine Seite. Die zweite Seite ist, Lobbyismus braucht Transparenz. Dieser Begriff fiel ja vorhin schon mal im Sinne des Transparenzregisters und der Richtlinie dazu. Aber Transparenz ist das Entscheidende. Wenn Vorgänge des Lobbyismus offen nachvollziehbar sind, dann weiß man auch, wer indirekt an Gesetzgebungsprozessen beteiligt ist, sei es auf der Formulierungsebene, sei es auf der Entscheidungsebene. Das ist dann nachprüfbar und man kann sich selbst ein Bild daraus machen. Schlimm wird es, wo Lobbyismus passiert, Politiker dafür anfällig sind und das Ganze auch noch intransparent wird. Dann ist letztlich Lobbyismus nur noch schlecht und ich hätte jetzt fast gesagt, gehört abgeschafft, wo man dann wirklich sagen muss, dann passt Lobbyismus nicht. Lobbyismus ist ja nichts anderes als Interessenvertretung. Und Interessenvertretung gehört, bin ich wieder dabei zu sagen, nicht nur in der EU, sondern auch auf allen anderen Ebenen von Politik, gehört dazu, Entscheidungen zu ermöglichen, Entscheidungen zu finden und letztlich dann auch Entscheidungen zu treffen. Also Interessen einzubringen, ist notwendige Voraussetzung, um möglichst viele Interessen des Gemeinwesens in politische Entscheidungen einfließen zu lassen.
Dem würde ich auch überhaupt nicht widersprechen. Wenn wir uns jetzt vielleicht mal ein paar Beispiele angucken. Ich habe ja die Tabakindustrie beispielsweise schon erwähnt. Es wurde 2016 eine Tabakrichtlinie erarbeitet von der Europäischen Kommission und die sollte gerade das Tabakwerbeverbot zum Beispiel massiv einschränken. Und um sich einfach die Zahlen zu vergegenwärtigen, Philip Morris hat laut Daten von Transparency bis zu 160 Personen zwischenzeitlich auf dieses Projekt angewendet. 160 Personen, die lobbyieren sollten auf allen möglichen Ebenen. Und sie haben natürlich dann irgendwie an die zugehörige Generaldirektion angedockt. Sie sind natürlich die jeweiligen Parlamentarierinnen und Parlamentarier angegangen. Und sie haben tatsächlich auch versucht, verschiedene Regierungen da auf ihre Seite zu ziehen, um dann über den Rat der Europäischen Union dort Einfluss zu nehmen. Das ist doch nicht Sinn der Sache, dass Tabakunternehmen, da gibt es ja auch sicherlich andere Großunternehmen, die da arbeiten, da sich ihre Gesetze backen.
Nee, das darf eben nicht sein. Sie dürfen nicht sich ihre Gesetze backen können, sondern sie dürfen aber natürlich ihre Interessen vertreten. Und dagegen ist zunächst mal, solange das vor allem transparent passiert, überhaupt nichts einzuwenden. Wenn aber nachher eine Entscheidung rauskommt, die ganz klar nur einem zivilgesellschaftlichen Interesse entspricht und andere Interessenlagen völlig vernachlässigt, dann ist es schlecht. Ist aber dann eine Frage, wie ist Gesetzgebung ausgestaltet und bringt sie von sich aus mit, dass sie nur in eine Richtung Lobbyisten, also interessenvertretungshörig ist. Und Einseitigkeit kann es eben da nicht geben. Aber ich bleibe dabei, dass diejenigen, die Interessen haben, in einem offenen Verfahren ihre Interessen einbringen können, das sollte schon möglich sein. Und vom Grundsatz her muss das halt jeder können. Und solange kein Geld im Spiel ist, wird es ja auch jeder können. Und es kann nicht sein, dass einer vorstellig wird und die Beamten, die an einem Gesetzgebungsverfahren arbeiten, dann nur auf die hören und völlig dabei vergessen und verkennen, dass es auch andere Interessen gibt. Aber das ist dann eine Frage der Qualität der, in diesem Falle, gesetzgebungsbeteiligten Beamten und nicht so sehr der Schlitzohrigkeit einzelner Lobbyisten. Setzt aber eben voraus, dass wir ein durchgängiges Transparenzverfahren haben. Dann kann es eigentlich auch keine einseitige Lobbyisten-Einflussnahme geben.
Also deine These ist, Lobbyismus ist schon in Ordnung, er muss nur transparent geschehen und gleichzeitig dürfen sich gesetzgebende Institutionen und die Protagonisten dieser Institutionen nicht von diesen übermäßig beeinflussen lassen.
Ja, im Kern würde ich das schon so sehen. Und Lobbyismus, wie gesagt, ist Interessenkundgabe. Das kann zunächst mal nicht schlecht sein. Und wenn es in diesem transparenten Verfahren abgeht, dann ist es ja auch offenkundig. Wer hat vorher auf gestaltende Menschen versucht, Einfluss zu nehmen? Wenn das offen ist, ist das nachvollziehbar und nicht das Problem. Das Problem sind eher diejenigen, die dann dadurch womöglich fehlgeleitet werden und falsche Entschlussvorlagen formulieren oder gar falsche Entschlüsse treffen. Das ist aber die Frage der Qualität des handelnden Personals, nicht nur in Brüssel, sondern das findet ja in Berlin und in den Landeshauptstädten genauso statt. Davon wird es dann abhängig sein. Und wenn natürlich diese Menschen, die Entscheidungen vorbereiten und treffen, nicht in der Lage sind zu erkennen, dass das Interessenlagen sind, die da formuliert werden durch die Lobbyisten, dann haben wir bei denen ein Grundproblem zur Voraussetzung der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
Man muss ja auch sagen, dass Demokratie immer davon lebt, dass Interessen ausgeglichen werden, beziehungsweise es unterschiedliche Interessen in einer Demokratie gibt. Und da müssen dann eben Entscheidungen getroffen werden. Und vielleicht ist auch für mich manchmal der Lobbyismusvorwurf so angenehm, weil ich mir eben dann nicht diejenigen, die die Gesetze wirklich verabschieden, vornehmen muss. Und ich kann sagen, was ich im Bereich Umwelt die böse Chemieindustrie hat, ohne zu bedenken, dass es vielleicht auch einfach parlamentarische Mehrheiten gibt oder Mehrheiten im Rat der Europäischen Union, die in diesem Einzelfall die Interessen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Bereich der Chemie zum Beispiel höher gewichten als Umweltschutzstandards.
Ja, gut. Zunächst ist es ja auch mal das Recht eines Parlamentariers, seine eigenen Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Aber dafür stellt er sich auch im Normalfall in regelmäßigen Abständen dem Votum des Volkes. So, und das Votum eines Abgeordneten, einer Abgeordneten, ist ja nicht das Entscheidende, sondern es ist ja immer eine Frage der Mehrheitsfindung. Und da geht es ja auch darum, unterschiedliche Wahrnehmungen einer Problemlage, die zu lösen ist, gegeneinander auszutauschen in den Vorstellungen. Und wer nach Einflussnahme von Lobbyisten meint, hat damit eine fertige Position für seine eigene Entscheidung, der ist ja auf dem falschen Weg, sondern der muss ja eigentlich erkennen, jetzt waren gerade die Vertreter der Tabakindustrie bei mir, folglich muss ich jetzt auch mal mich um Gesundheitsschutz und Ähnliches, was in diesem Zusammenhang steht, kümmern und vielleicht auch mal die Meinung eben von Vertretern anderer, anders gelagerter Interessen in dieser Entscheidungskomponente einzuholen. Also ich bleibe dabei, Interessen einbringen ist generell gut, auch gerne im Sinne eines transparenten Lobbyismus, den ich dann auch nicht für schädlich halte. Gefordert sind aber diejenigen, an die Lobbyisten rangehen, dass sie eine gewisse Konstante haben im Widerstehen einseitiger Interessenwahrnehmung.
Zweifelsohne, und wenn wir das Beispiel von der Tabakrichtlinie wieder aufgreifen, Philip Morris war, ob dessen sie 150 Personen darauf angesetzt haben, nicht erfolgreich. Also sie konnten sich nicht durchsetzen mit ihren Bedenken. Was ja vielleicht auch zeigt, dass wenn es klare Positionen innerhalb des Europäischen Parlamentes und auch innerhalb des Rates der Europäischen Union gibt, dass dann Lobbyistinnen und Lobbyisten sich auf den Kopf stellen können. Aber sie sind eben nicht Gesetzgeber. Das ist vielleicht ganz gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass nicht Lobbyisten und Lobbyistinnen die Regeln machen. Du hast es ja schon mehrfach angesprochen. Es sind dann wirklich die Verwaltungsbeamtinnen und Beamten und im Zweifel auch noch selbstverständlich die Parlamentsabgeordneten.
Und auch dazu gehört, wenn ein solcher Lobbyismus stattfindet, also ein, ich nenne das jetzt mal nicht transparenter Lobbyismus, sondern auch ein damit sauberer Lobbyismus, dann schließt das immer noch nicht aus, bei allem Entscheidungsfinder dann mitbringen müssen, dass es einzelne schwarze Schafe gibt. Das ist nicht ausgeschlossen. In jüngster Zeit jetzt mal auf die nationale Ebene einfach mal kurz abgedriftet. Diese ganze Frage Geld machen im Zusammenhang mit Pandemie, das ist sicherlich nicht so sehr eine Frage des Lobbyismus, sondern es ist eine Frage der menschlichen Qualität von Entscheidungsfindern. Und das wird man immer im Zusammenhang mit Lobbyismus auch erörtern müssen. Parlamentarierinnen und Parlamentarier brauchen eine wirklich starke Persönlichkeit, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden.
Zweifelsohne. Also da sind wir ja auch wieder mittendrin in der Diskussion, was müssen Parlamentarierinnen und Parlamentarier alle so können. Wir haben ja jetzt sehr viel über Probleme des Lobbyismus gesprochen und vielleicht noch mal eher hin zu den positiven Einflüssen von Lobbyistinnen und Lobbyisten. Du hast es ja schon angerissen, willst du das noch mal ein bisschen ausführen?
Ja, gerne sogar. Wir können nicht erwarten, dass eine wie große Zahl von Parlamentariern auch immer in der Lage ist, schon gar nicht im Detail, einzelne Dinge, die sie durch Entscheidung regeln müssen, im Detail zu kennen. Sondern sie müssen sich, finde ich, schon informieren können. Informieren kann eben auch in Form von Lobbyismus sein. Lobbyismus ist ja nichts anderes, als dass ich mit Interessierten einer Sachfrage zusammentreffe. Das ist ja zunächst mal allgemeine mögliche Definition. Und dass ich mir da eine Meinung zur Frage anhöre, die gerade zur Entscheidung steht. So, dann darf ich eben nur nicht den Fehler machen, über den wir vorhin schon gesprochen haben, dass ich sage, oh, jetzt habe ich eine Meinung gehört, jetzt bin ich schlau und jetzt kann ich entscheiden. Sondern Interesseneinbringung ist okay, aber zur Interesseneinbringung gehört die Vielfalt der Interessen, die Möglichkeit des Einbringens der Vielfalt der Interessen und dann eines gesunden Verstandes als Entscheidungsfinder diese Interesseneinbringungen gegeneinander abzuwägen und zu einer vertretbaren Lösung zu kommen. Wie gesagt, in einem transparenten Verfahren.
Das ist ja auch ganz wichtig. Wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, dass die Europäische Union ja auch mit einem vergleichsweise kleinen Beamtenapparat agiert und dass es in solchen Fällen auch wichtig ist, sich externes Know-how zu holen. Also wir sind ja auch immer mal wieder beispielsweise in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen zu Gast in Brüssel und dort wird gerne die Geschichte erzählt, dass es eine neue Richtlinie zum Thema Abgaswerte in Innenstädten geben sollte, was in bestimmten Regionen dazu geführt hätte, dass beispielsweise die Alten- und Krankenpflege nicht mehr in die Innenstädte reingedurft hätte. Und da hat dann zum Beispiel die Landesvertretung Lobbyismus betrieben, hat dann die zuständige Generaldirektion an den Tisch geholt, hat einige Parlamentarier an den Tisch geholt und hat dann eben auch noch den Zentralverband der sozialen Dienste an den Tisch geholt und in letzter Konsequenz wurde dann eben dieser Richtlinie die Ausnahme hinzugefügt, dass solche Autos dann doch noch in Innenstädte dürfen, auch wenn sie vielleicht über den Grenzwerten liegen.
So, jetzt hast du ein Beispiel genommen, was ich nur unterschreiben kann. Und damit sind wir bei einer ganz speziellen Art von Lobbyismus, nämlich dass zum Lobbyismus in Brüssel auch gehört, dass die Untergliederung der Nationalstaaten und die Regionen in vielfältiger Weise auf Entscheidungsprozesse in Brüssel Einfluss nehmen. Dazu gehören unter anderem, mal aus deutscher Sicht jetzt betrachtet, die Vertretungen der 16 Bundesländer in Brüssel. Jedes Bundesland hat dort seine eigene Vertretung oder wie man es umgangssprachlich nennt, Botschaft. Und diese Büros sind für nichts anderes da, als die Interessen der Region zu vertreten. Und das ist Lobbyismus, spezieller Form, weil staatlich gelenkter und staatlich praktizierter Lobbyismus ist. Aber es ist Lobbyismus, der ja auch so weit reicht, dass sogar im Gefüge der Europäischen Union die Berücksichtigung von regionalen Untergliederungsinteressen eine institutionelle Verankerung hat, wenn man den Ausschuss der Region betrachtet, in dem nichts anderes passiert, als dass die Regionen der Europäischen Union immer aus ihrer Warte, und das ist nun mal sehr unterschiedlich, es ist ein Unterschied, ob ich Norditalien nehme, eine der reichsten Regionen der Welt, oder bleiben wir in Italien, Sizilien nehme, eine der ärmsten Regionen der Welt, die Interessenlagen sind einfach unterschiedlich. Und das passiert halt über direkte Einflussnahme im Ausschuss der Regionen, der zumindest zu allen Gesetzgebungsvorhaben zu hören ist, als auch, wenn es jetzt unterschiedliche nationale Interessenlagen zwischen Finnland und Portugal gibt, zum Beispiel aufgrund der geografischen Lage, dann sind halt die Vertretungen der Nationalstaaten bzw. ihrer Untergliederung auch da durchaus berechtigte Interessenvertreter. Sauber muss es sein. Und dann ist Lobbyismus auch nicht schädlich.
Und richtig magisch wird es dann in Situationen, wo diese staatlichen Ebenen, egal ob jetzt Bundesland oder auch Staat, verschmelzen mit Interessen von Industrie, die sie stützen möchte. Da haben wir also immer wieder das Beispiel, dass Deutschland sich zum Beispiel gegen höhere Abgasnormen ausspricht, weil sie befürchten, dass das eben die großen Autobauer im Süden der Republik und auch in Niedersachsen negativ beeinflussen würde. Aber gut, das würde jetzt wahrscheinlich nochmal sehr stark in die Tiefe gehen. Ich glaube, es ist ganz gut deutlich geworden, dass Lobbyismus immer nur eine flankierende Maßnahme von Politik ist, aber bei richtigem Amtsverständnis und richtigem Angang durch Politikerinnen und Politikern eben nicht mehr als eine Hilfestellung bietet und nicht die Politik dominiert, wie im Titel der Folge suggeriert wurde. Hans-Christian nickt.
Ja, weil anders kann ich das auch nicht zusammenfassen. Also sauber muss es sein.
Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich glaube, es ist ganz gut deutlich geworden, dass dieses gesamte Thema Lobbyismus eben keine Einbahnstraße ist. Es sind nicht nur die Lobbyistinnen und Lobbyisten, die dort versuchen, Politik zu beeinflussen. Es hängt ganz, ganz stark davon ab, wie denn der Empfänger dieser Nachrichten agiert. Ich hoffe, dass wir Ihnen dieses Thema ein bisschen näher bringen konnten. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback. Wenn Sie möchten, melden Sie sich gerne bei uns. Sagen Sie, was Sie vom Lobbyismus innerhalb der Europäischen Union halten. Und dann hoffentlich bis bald.
Tschüss.